Diese Folge wird gesponsert von Coinmerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen.
In dieser Folge spreche ich mit Professor Dr. Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management und dem Leiter des Blockchain Centers. Außerdem ist Philipp auch noch Chairman der International Token Standardization Association, kurz ITSA. Deswegen ist der Schwerpunkt des Gespräches auf der einen Seite beim Blockchain Center, die Arbeit des Blockchain Centers und auf der anderen Seite natürlich die Ziele und Herausforderungen der ITSA. Zu guter Letzt besprechen wir dann noch die aktuelle Lage am Kryptomarkt und Philipp gibt seine Einschätzung zu dem Projekt Libra von Facebook. Und damit wünsche ich viel Spaß beim BTC Echo Podcast und Philipp Sandner.
Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
Ja, heute mit mir im Call ist Professor Dr. Philipp Sandner von der Frankfurt School. Hallo Philipp.
Genau, hallo Alexander, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Ja.
Genau, da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf zu sprechen, aber zuerst stell dich doch mal kurz dem Zuhörer vor, wer du so bist und was du so machst.
Genau, ja, Philipp Sandner ist mein Name. Ich bin Leiter des Blockchain Centers an der Frankfurt School. Die Frankfurt School ist eigentlich formell eine sogenannte Business School oder eine Wirtschaftsuniversität. Also letztendlich eine Hochschule mit BWL-Fokus, aber auch mit Wirtschaftsinformatik. Und es ist eine private Hochschule und wir sind deswegen auch natürlich nicht so groß wie die Uni Heidelberg oder die LMU in München, sondern eben eher klein und fein. Das ermöglicht uns auch eher teilweise schneller zu sein als andere. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir müssen vor allem diese neuen Technologien anpacken. Das ist der Bereich Data Science, Blockchain und natürlich auch künstliche Intelligenz, weil genau diese Bereiche eben den gesamten Bereich BWL oder das ganze Thema Wirtschaften verändern werden. Und wenn wir Leuten als Hochschule was beibringen wollen, was sie übermorgen überhaupt noch gebrauchen können, dann muss das unter anderem eben auch mit diesen neuen Technologien zusammenhängen. Und genau, das war jetzt eine relativ lange Herleitung, aber vor dem Hintergrund hatten wir vor ungefähr 2,5 Jahren dann das Blockchain Center aus der Taufe gehoben.
Ja, genau. Und vielleicht noch kurz zu meiner persönlichen Geschichte. Ich bin auch an der Frankfurt School gewesen, habe da meinen Bachelor gemacht und hatte dich ja als Professor in Innovation Management, was ich eine meiner besten Vorlesungen fand. Da habe ich wirklich viel gelernt, was mich jetzt auch heute noch so begleitet. Und ich habe ja dann meine Bachelor-These bei dir geschrieben. Also wir kennen uns praktisch schon länger, als ich bei BTC Echo arbeite.
Ja, sehr schön. Das muss vor 3 Jahren gewesen sein. Ja, genau. Und deine Bachelorarbeit war auch, glaube ich, eine der ersten Arbeiten, die ich betreut hatte zum Thema Blockchain, weil das Thema halt damals an der Uni aufkam.
Genau, da sind wir jetzt eigentlich auch schon beim Thema bei Blockchain und Bitcoin. Wie bist denn du auf dieses Thema gestoßen?
Ach ja, also ich bin eigentlich jemand, der immer sich für Technik interessiert hat und habe auch selber jahrelang programmiert und habe mich dann auch mit den ganzen Blogs beschäftigt und in dem Fall halt insbesondere den Blog TechCrunch aus dem Silicon Valley, habe den regelmäßig gelesen und da poppte im Jahr 2013 aufgrund der damaligen kleinen Hype-Welle bei dem Bitcoin immer wieder eben dieser Name Bitcoin auf, immer wieder und irgendwann habe ich mich dann mal damit beschäftigt, das dann eben auch gelesen, verstanden und fand es sehr faszinierend. Daraus ist so ein bisschen so ein Hobby geworden. Habe dann auch angefangen, da so ein bisschen rumzuprogrammieren. Aber was ich nicht gemacht habe, leider, ist auf Meetups oder Veranstaltungen gehen und dort letztendlich ähnliche Leute zu treffen, die was Ähnliches jetzt eben da vorhaben. Das habe ich nicht gemacht, deswegen blieb es ein Hobby. Und dann bin ich 2015 an die Frankfurt School gekommen und 2017 wurde dann das Blockchain Center gegründet, so wie ich es gerade eben dargestellt hatte.
Mhm. Genau, was war denn so der Anstoß praktisch dafür, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt hier tatsächlich was Ernsthafteres mit Blockchain und lassen das nicht nur beim Hobby?
Also, naja, gab es verschiedene Diskussionen mit dem damaligen Uni-Präsident Mia, haben uns überlegt, was kann man noch alles Tolles machen und da kam eben dann auch diese neuen Technologien heraus, nachfolgend von dem Blockchain Center halt auch der Fokus auf das Thema AI und dann auch noch dieser Bereich Data Science und das klingt jetzt alles nach großer Strategie, aber am Anfang war das ja auch alles eben sehr klein. Also wir waren exakt ein Jahr lang eine einzige Person, das war ich. und natürlich noch ein bisschen Staff drumherum, Verwaltung und noch auch der Herr Rosbach, den du noch kennst, Alexander. Aber ansonsten war es operativ gesehen vor allem ich. Also wirklich eine ganz kleine Veranstaltung. Und erst dann, als das man begonnen hat, inhaltlich aufzubauen, Studien zu schreiben, dann Vorträge zu halten, Veranstaltungen zu machen und, dann wurde das eigentlich erst größer. Und die ersten Mitarbeiter, also jetzt wirklich voll und ganz dann operativ, hatte das ganze Blockchain Center auch erst ab Januar 2018, also vor 1,5 Jahren. Und jetzt sind es 12 Leute geworden. Davon aber viele in Teilzeit, also 50%, muss man immer dazu sagen. Aber deswegen ist es schon schön, dass es wächst. Allerdings wirklich muss man dazu sagen, das ganze Jahr 2017 war es noch wirklich klein und wurde jetzt nicht mit einem Donnerknall eröffnet damals.
Mhm. Ja, wow, also 12 Leute, das ist ja schon mal nicht schlecht. Wie sieht denn die Arbeit dann aus? Was macht ihr am Blockchain Center? Was sind die Ziele?
Genau, also bei uns ist es so, dass wir so ein bisschen funktionieren wollen wie Fraunhofer. Das heißt, analog zu Fraunhofer haben wir Projekte im Bereich angewandter Forschung, zum Beispiel mit dem Ministerium für Ausbildung oder Ministerium für Bildung, BMBF in Berlin oder auch das Ministerium für Wirtschaft in Berlin und auch zwei Projekte für die Europäische Kommission. Das sind Projekte, wo es darum geht, zum Beispiel die Fragestellung zu beantworten, wie man das Thema Blockchain in KMU-Unternehmen reinbekommt oder zum Beispiel das Projekt für das BMWI, also das Wirtschaftsministerium. Da geht es darum, wie man Maschinen an Blockchain-Systeme anbindet. Das ist zum Beispiel gemeinsam mit der Uni Stuttgart. Und in dem Zuge gibt es eine ganze Reihe von Tätigkeiten dieser Art, die man in den Bereich angewandte Forschung zusammenfassen könnte. Dann haben wir weiterhin noch Projekte, die schon so ein bisschen Richtung Beratungscharakter gehen, wo wir vor allem unsere technische Expertise im Sinne von Studien und Ähnlichem bereitstellen. Also auch hier wie Fraunhofer. Und zu guter Letzt machen wir halt auch noch den Bereich Ausbildung und Community, wo wir natürlich die Leute im Haus bei uns, das sind die Studenten, über die Technologie unterrichten. Und natürlich, wenn jemand fragt, auch gerne Seminare für Leute außerhalb der Uni. Und der letzte Punkt sind natürlich noch so auch kostenlose Events, die von Unternehmen gesponsert sind, wo einfach dann, weiß ich nicht, zum Thema jetzt jüngst Euro auf Blockchain-Basis, wir 280 Leute im Haus hatten, die dieses Thema kennenlernen wollten. Ja, das ist so eigentlich der gesamte Mix.
Also wenn ich das richtig verstehe, die Motivation geht so in die Richtung, wir wollen ein Verständnis für die Technologie schaffen und machen das halt in allen möglichen Varianten mit Forschung, mit Meetups, mit Events und so weiter.
Genau, also das klingt jetzt auch wie auf dem Reißbrett vorgezeichnet, ist aber auch nicht so, sondern wir haben in den letzten 2,5 Jahren verschiedentlich rum experimentiert, wo eben auch Interesse da ist. Wir hatten auch Seminare gemacht für einen Betrag von 200 Euro, 400 Euro, 600 Euro. Die haben allerdings nicht so gut funktioniert, deswegen haben wir sie inzwischen eingestellt und machen inzwischen eben diese Punkte, die ich gerade dargelegt habe, weil das sind Dinge, die auch nachgefragt werden, die halt auch funktionieren, weil es bringt ja nichts, wenn man angebotsseitig ein tolles Seminar konstruiert und einen tollen Dozenten hat und dann sind da 5 Leute im Raum, das möchten wir nicht. Und deswegen haben wir dann uns so orientiert, dass die Dinge gemacht werden, wie sie eben auch Anklang finden mit Konferenzen und ähnlichen Dingen. Ja, was jetzt vielleicht das neueste Projekt ist, was demnächst kommt, ist auch mit euch gemeinsam mit BTC Echo, sind die Videokurse, wo wir gemeinsam mit BTC Echo an Videokursen arbeiten, um ein niederschwelliges Angebot zu schaffen, dass jemand, der auch jetzt nicht gleich einen ganzen Studiengang oder ein ganzes Zertifikatsprogramm machen möchte und trotzdem sich mit Blockchain-Technologie beschäftigen kann, per Video, bequem von zu Hause, um einfach die Schwelle noch niedriger zu setzen, dass sich die Leute bitte mit dem Thematik beschäftigen sollen, weil es halt wirklich eine tolle Chance ist für alle, eine tolle Sache ist auch für das ganze Land und sicherlich uns auch als Gesellschaft voranbringen wird, früher oder später. Und vor dem Hintergrund muss man einfach schauen, dass man Formate schafft, dass die Leute sich mit dem Thema noch mehr beschäftigen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Was war denn so, ich möchte jetzt hier nicht on the spot machen, aber was waren denn so vielleicht Learnings, die du während der Zeit beim Blockchain Center hattest? Genau.
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, das Wichtigste, was ich so ein bisschen gelernt habe, ist, dass, also erstens, du musst natürlich die Technik beherrschen, ohne das geht's gar nicht. Ich habe auch selber immer viel programmiert, seitdem ich 16 bin, deswegen hatte ich da schon mal die richtige Anlage dafür. Ohne das technische Verständnis kann man das Thema Blockchain nicht so richtig anpacken. Man muss kein Informatiker sein, aber so mal das Thema von innen gesehen zu haben, ist schon wichtig. Dann zweitens habe ich gelernt, dass es unheimlich wichtig ist, mit Leuten zu sprechen, und zwar auch außerhalb der Universität. Das sind Leute aus dem Startup-Sektor, Leute aus Konzernen, Leute aus Banken, Leute aus der Politik, um letztendlich auch einfach zu erfahren, was machen die da in dem Bereich, welche Probleme haben die. Das war wirklich immer wieder sehr erkenntnisreich. Und der dritte Punkt, der vielleicht wichtig ist, ist, dass man letztendlich bei allem Planen und Diskutieren und Brüten und Designen und PowerPoint-Folien machen, am Ende des Tages einfach auch mal loslegen muss und Sachen machen muss. Zum Beispiel sagen muss, wir machen jetzt eine Veranstaltung zum Thema X oder wir machen ein Seminar zum Thema Y und dann geht's manchmal schief und manchmal klappt es auch, aber ohne die Erfahrung, das gemacht zu haben, weiß man danach eben nicht, ob man es dann wieder macht oder eben dann lässt. Und bis jetzt war es wirklich immer so, dass egal aus welcher Aktion, die wir gemacht haben, früher oder später kam irgendwas Spannendes raus, irgendein neuer Kontakt, irgendein neues Projekt, irgendeine neue Idee, die wir aber alle nicht gehabt hätten, hätten wir das Event X oder das Projekt Y nicht einfach mal gemacht. Ja, was, ja. Also ich hoffe, das kam klar rüber. Also nicht Schwätzer, schaffe. Ich bin der Schwabe und da gibt schon gute Gründe, einfach mal Sachen zu tun und nicht immer so lange um den heißen Brei drumherum zu reden.
Ja, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich finde auch gerade der Punkt, sich mit anderen Leuten zu vernetzen, wie du vorhin schon gesagt hast, auf Meetups zu gehen und so weiter, das ist, eröffnet einem immer unvorhergesehene Möglichkeiten, wo sich auf einmal eine Tür auftut, die man vorher noch gar nicht wahrgenommen hat. Und genau deswegen eine super Sache auch, dass ihr immer die Events veranstaltet, wo sich die Leute treffen können. Jetzt bist du ja auch Chairman von der ITSA, oder wie spricht man das aus? ITSA.
Ach gut, wir sagen halt immer ITSA, ja klar. Genau. Es gibt auch die Amerikaner sagen immer ITSA Global, ja, weil die Internetdomain halt ITSA.global ist. Die sagen dann immer ITSA Global. Du hast jetzt ITSA gesagt, ich sage immer ITSA.
Okay, genau. Erklär mal kurz, für was diese Buchstaben stehen.
Ja, genau. Also die ITSA heißt, wenn man es ausspricht, International Token Standardization Association. Ein bisschen sperrig, wenn man es jetzt kurz beschreibt, geht es darum, dass wir versuchen möchten, Ordnung reinzubringen in diese chaotische Welt der Tokens. Es ist so, dass es Stand heute ja fast 4.000 Tokens gibt, auch wenn nur knapp 2.000 auf CoinMarketCap gelistet sind, sind 4.000 Stück. Jetzt Stand heute hier im Sommer 2019. Und der Punkt ist eben der, dass dieses Ökosystem sehr schnell wächst. Manche Token-Symbole werden zum Beispiel redundant verwendet, wie das BAT-Symbol. BAT heißt ja auf der einen Seite Basic Attention Token und auf der anderen Seite halt auch BAT-Coin. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kaufe 3 BAT, dann weiß man gar nicht, was genau gemeint ist. Das heißt, da gibt es schon heute Durcheinander und Unstimmigkeiten, sodass wir gesagt haben, wir müssen die Tokens identifizieren mit einer Nummer. Das ist dann die sogenannte ITIN, die Token-Identifizierungsnummer, die wir zugewiesen haben für die ganzen Tokens. Und weiterhin haben wir auch ein Klassifikationsregime entworfen, um die verschiedenen Tokens zu kategorisieren. Also zum Beispiel der Bitcoin ist ein Unpacked Payment Token, also quasi ein Payment Token, der nicht gekoppelt ist an einen existierenden Wert, wie jetzt eben der Euro zum Beispiel. Dann ist er in der zweiten Dimension im Bereich Industrie, ist er ein Token aus dem Bereich Financial Services und Payment. Auf der technologischen Dimension ist es bei uns so, dass es ein sogenannter Ledger Native Token ist, zur Abgrenzung zu den ERC-20 Tokens, die ja obendrauf installiert werden, in Anführungszeichen. Ja, das heißt bei uns DL Native Token, also Distributed Ledger Native Token, also ein Token mit einer eigenen Rechnerinfrastruktur. Und dann ist es von der rechtlichen Seite her ein sogenannter No-Claim-Token. Das heißt, es ist kein Recht außerhalb der Blockchain, was in dem Token erfasst würde, wie zum Beispiel Software-Lizenzrecht, wie bei ICOs oder ähnliches, sondern es ist letztendlich ein Token, der kein Recht hat außerhalb des Blockchain-Systems. Ja, das sind jetzt die vier Parameter für den Bitcoin. Und nach dieser Kategorisierung, die heißt ITC, also International Token Classification, nach dieser Kategorisierung haben wir wirklich sehr viel Mühe investiert und in Summe 800 Tokens klassifiziert mit den vier Dimensionen und haben daraus wiederum dann das dritte Element gebaut, neben der ITIN, eben diese ITC, haben wir noch das dritte Element gebaut, die sogenannte Token Base. Das ist eine Datenbank auf Tagesbasis, wo wir Tag für Tag Volumen, Preise, Marktkapitalisierungen und Token Supply erfassen und eben zur Verfügung stellen. Zudem mit diesen ganzen eben genannten Referenzdaten wie Token-Identifizierungsnummer und eben Kategorisierungen mit dem Ziel, darauf wollte ich eigentlich hinaus, sorry für die lange Vorrede, dass zum Beispiel natürlich der Mensch einer Universität oder auch der Abschlussarbeitsschreibende oder auch ein Unternehmensberater oder ein Investor relativ unkompliziert Analysen machen kann, um zu schauen, welche Segmente innerhalb des Ökosystems wachsen, welche schrumpfen, welche tauchen neu auf, was ist ein Ranking von den Tokens im Bereich No-Claim-Token und so weiter und so fort. Das sind alles Fragen, die wir eben beantworten wollen mit diesen Datensätzen oder kann jeder selber beantworten. Und dementsprechend stellen wir diese Daten auch wirklich sehr unkompliziert zur Verfügung. Also als Excel-File, als CSV-Datei, auch für die Statistikprogramme Stata, SPSS, R und Python, sodass wirklich jeder Wissenschaftler, Student, Unternehmensberater und so weiter halt auch mal wirklich mit Fakten reinschauen kann, was passiert in diesem Markt, ohne immer mühsam irgendwelche API-Schnittstellen zu durchkämmen.
Mhm. Ja, ein ganz interessanter Ansatz. Mir ist da gerade in den Kopf gekommen, der alltägliche Vergleich mit CoinMarketCap natürlich, wo ja alle Coins in einer Liste sind praktisch und einfach nur nach der recht nicht aussagekräftigen Metrik der Marktkapitalisierung eben gelistet werden. Und hier muss man, also finde ich, es bietet sich einfach die Unterscheidung an, dass wir sagen, ein Bitcoin und ein Ripple, das sind letztendlich, das sind unterschiedliche Technologien. Ja, die miteinander zu vergleichen, macht eigentlich wenig Sinn. Und wenn ich das richtig verstehe, zielt er genau darauf ab.
Absolut, ganz genau. Also zum Beispiel Bitcoin ist primär ein Payment-Token. Ethereum hat auch Funktionen eines Payment-Tokens, ist aber eigentlich mehrheitlich ein sogenannter Settlement-Token, weil ich ihn quasi verbrauche, um eine Transaktion in einem Smart Contract oder sowas durchzuführen. Und da steckt natürlich der Teufel im Detail. Und genau wie du sagst, die Liste von oben nach unten, wie bei CoinMarketCap, ist eben nicht ausreichend. Man kann inzwischen tiefer reinschauen. Allerdings ist es auch so, dass der ganze Bereich erst noch weiter wachsen muss. Vielleicht Frage zurück an dich, Alexander. Was schätzt du, wie viele Tokens sind tatsächlich im Sinne der Marktkapitalisierung wirklich wichtig und signifikant? Ja, sind es 4.000 oder 5,
nee,
oder was schätzt du?
Wenn es viel sind, dann sind es 300.
Ja, also es kommt hin, also mit 300 Tokens bist du wahrscheinlich bei 99,5% Marktanteil momentan. Mhm. Und es ist so, dass du allein mit 20 Tokens, Top 20, das ist nicht viel, bist du schon bei 89,5% des Marktanteils. Ja, das heißt, der Großinvestor, jetzt zum Beispiel eine Bank oder ein Family Office, die können sich eigentlich nur die Top 20 anschauen, weil anderswo die Bedeutung und die Liquidität von den Rängen 21 bis 4.000 viel zu klein ist. Und was ich halt jetzt gerade sagen will, ist, dass man eben mit Zahlen, mit objektiven Wahrheiten hier arbeiten kann und auch teilweise so ein bisschen mit dem ganzen Durcheinander in der Presse aufräumen kann, wenn es halt darum geht, dass man über wirklich Hunderte oder Tausende von Tokens spricht, kann man halt zahlenbasiert, faktenbasiert dann dazu sagen, ja, aber halt Rang 500 bis 4.000 sind eigentlich irrelevant.
Ja, okay, also jetzt habt ihr euch hingesetzt und euch die Arbeit gemacht und da durchgearbeitet, aber jetzt muss das ja auch noch irgendwo angenommen werden von den Exchanges und so weiter. Was braucht es dafür, dass sich der Standard, den ihr euch ausgedacht habt, auch tatsächlich angewendet wird?
Mein gut, ob das funktioniert oder nicht, wird man sehen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass es bis jetzt relativ gut funktioniert. Es ist so, dass wir die ganze IZA als Non-Profit-Verein aufgesetzt haben mit Sitz in Berlin. Und wir haben zahlreiche Gründungsmitglieder gewonnen, natürlich auch BTC Echo, vielen Dank an der Stelle natürlich, aber auch wirklich tolle etablierte Organisationen, wie zum Beispiel der Bankenverband aus Berlin oder auch der BVI, der Deutsche Fondsverband. Dann zum Beispiel die Kanzlei MME, auch der Main-Inkubator als Tochterfirma von der Commerzbank. Da in Summe sind es an die 120, 130 Gründungsorganisationen, die am Anfang dabei waren. Das heißt, da hatten wir schon relativ viel erreicht. Momentan bekommen wir immer so einmal zwei, drei neue Mitglieder pro Woche. Das klappt auch ganz gut. Wir müssen jetzt nur schauen, dass so ein bisschen der deutschsprachige Footprint aufgelöst wird, dass es europäischer wird und auch weltweiter wird. Da brauchen wir noch bessere Netzwerke. Das heißt, auch da, wenn sich jemand engagieren möchte, egal in welchem Bereich, natürlich immer gerne melden. Und woran hängt das noch ab, dass wir den Standard umgesetzt bekommen? Natürlich müssen halt diese Konstrukte, die ich gerade genannt hatte, also die Identifizierungsnummer ITIN, aber auch die Kategorisierung ITC, das muss halt eingesetzt werden. Und da sprechen wir jetzt momentan zum Beispiel mit einigen STO-Launch-Plattformen, also STO-Agenturen. Die wollen zum Beispiel oftmals eine ITIN von uns bekommen, die dann in den Prospekt des STOs reingedruckt wird, inklusive der Kategorisierung nach unserem Regime, damit eben dort so eine Art Basisinformation bereitgestellt werden kann. Und da kommen sehr viele Anfragen, wo eben die Leute beginnen wollen, ihre STOs mit unseren Nummern zu identifizieren. Ja, das, wir machen es auch alles kostenlos, weil wir uns bis jetzt über die Mitgliedsbeiträge finanzieren. Aber da sehe ich durchaus eine spannende Möglichkeit, über die Identifizierung von Tokens einfach eine gewisse Bedeutung zu erlangen. Es gibt auch die erste kleine Mini-Exchange, die unsere ITINs jetzt einsetzt. Ich glaube, Dex Exchange oder so ähnlich heißt die. Und vor allem relevant ist noch die Firma CryptoTax aus München. Die machen ja Steuerreports für Kryptowährungsbesitzer. Und da, die hatten zum Beispiel das wirklich auch echt existierende Problem, dass jemand alle möglichen Kryptowährungen hat. Die müssen die Steuerberechnung dafür durchführen. Und dann gibt's eben genau das Problem wie bei dem BAT, dass dann da BAT draufsteht. Und man weiß aber nicht genau, ob das jetzt der Basic Attention Token ist oder das Bitcoin. Mhm. Ja. Und jetzt seit kurzem taucht neben dem BAT-Symbol eben auch noch die IT-Nummer auf, um jetzt in dem Fall eben für das Finanzamt die Tokens richtig zu identifizieren und zu können. Mhm. Das heißt, da gibt's zahlreiche Anwendungsfälle und wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir relativ schnell vorankommen, um, genau wie du gesagt hast, halt auch auf internationaler Ebene eine gewisse Bedeutung zu erlangen.
Jetzt möchte ich nur kurz nachhaken, mit STO meinst du Stable Token Offering, oder?
Nee, Security Token Offering. Security, also das ist okay. Quasi, potenziell in der Zukunft eine Aktie auf Blockchain-Basis. Stand heute in Deutschland sind es bis jetzt nur die drei existierenden Schuldverschreibungsprojekte auf Blockchain-Basis. Aber eben auf Stellar und Ethereum.
Okay, das heißt, wie sieht die Arbeit mit den Mitgliedern aus? Sind das dann Leute, die sagen, okay, ja, wir nehmen den Token-Standard an oder was bedeutet das? Oder ist das ja, nur Zahlungen?
Ja, also genau, zum Beispiel, wir haben einen relativ großen Slack-Kanal, da wird teilweise diskutiert. Dann sind wir jetzt gerade im Herbst dabei, Arbeitsgruppen aufzusetzen zu unterschiedlichen Themen, wo dann innerhalb der Arbeitsgruppe inhaltlich diskutiert wird. Dazu brauchen wir gute Leute und eben auch den Mitgliederkreis. Und dann, was auch noch in Planung ist, ist, dass wir beginnen, auch jetzt im Herbst sogenannte City Groups aufzusetzen. Das heißt, wir wollen in unterschiedlichen Städten kleinere Veranstaltungen machen, also so Meetup-ähnliche Formate, wo man sich einfach trifft im kleinen Kreis, mit dem Ziel, dass man eben auch physischen Kontakt mit der IZA oder mit IZA-Mitgliedern haben kann. Natürlich, um das Thema bekannt zu machen und natürlich auch um neue Mitglieder zu gewinnen. Und demnach bauen wir solche City Groups jetzt auf in Tokio, dann in Valletta, London, Hamburg und noch ein paar anderen Städten, weil wir dort halt Leute vor Ort haben, die IZA gut finden und die dann eben lokal dieses Thema eben auch ja, kommunizieren wollen. Und dann der letzte Punkt noch, warum sollte man bei uns Mitglied werden? Weil man dann natürlich auch diese ganzen Daten, die ich vorher gesagt hatte, auch überhaupt erst bekommen und verwenden kann.
Okay, alles klar. Gut, dann würde ich elegant weiter zum nächsten Themenblock. Ja, und zwar habe ich dich ja in Erinnerung, dass du dich sehr gut mit Private Blockchains auskennst. Und ich muss leider gestehen, in unserem Podcast kam das noch ein bisschen zu kurz. Deswegen würde ich die Chance ergreifen, mit dir darüber zu reden. Vielleicht kannst du kurz für den Zuhörer erklären, wie du Private Blockchain verstehst oder Permission Blockchains.
Also da muss ich dazu sagen, also das ist alles ein Narrativ aus der Vergangenheit. Ich bin mir zunehmend, bin der Überzeugung, dass die Public Blockchains eine immer größere Bedeutung einnehmen werden, aber das können wir nachher noch besprechen. Mhm. Ist es eigentlich so, dass man sich fragen muss, wer hat Leserechte auf die Blockchain, wer hat Schreibrechte auf die Blockchain und wem gehören die Blockchain-Knoten? Und je nachdem, wie man diese drei Fragen beantwortet, kommen eben Public Blockchain-Systeme raus oder eben Private Blockchain-Systeme oder ich sage immer Enterprise Blockchain-Systeme. Mhm. Und das sind oftmals Konsortialstrukturen, wo dann im Konsortium ein gemeinsames Rechnernetzwerk unterhalten wird. Das funktioniert ähnlich wie bei Bitcoin oder Ethereum. Allerdings ist es dann dort so, dass ich theoretisch das Konsortium als Rechtsform anpacken kann, wenn ich der Staat bin, und ich kann es auch abschalten, wenn ich der Staat bin. Das heißt, die komplette Dezentralität eines Bitcoin-Netzwerkes, die dazu führt, dass ich das Bitcoin-Netzwerk nie wieder abschalten werde können, die gibt es dann eben bei den Konsortial-Blockchains so nicht. Das heißt, die setzen immer auf dem existierenden Institutionen, wie zum Beispiel das deutsche Rechtssystem oder ähnliches, auf, wohingegen das beim Bitcoin ja gerade nicht der Fall ist. Also das ist aus meiner Sicht das wesentliche Merkmal von Private- oder Permission-Systemen. Und das hat dann noch weitere Facetten, wie zum Beispiel, dass nur manche Firmen oder manche Akteure in diese Chain reinschreiben können. Manche können nur schreiben, manche können nur lesen, manche können beides. Ein Beispiel wäre etwa im Bereich Banking, würde man das sich gerne so wünschen, dass man dass zum Beispiel die eine Bank, die eine Transaktion, also eine Überweisung ausführt, dass die letztendlich natürlich in den Ledger schreiben kann, um die Transaktion durchzuführen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es aber auch denkbar, dass zum Beispiel der Staat mit der BaFin oder auch das Finanzamt einen Lesezugriff bekommen, um einfach zu schauen zu können, was tut sich da momentan im Finanzsektor. Ja, das ist so ein Bild. Oder auch Gesundheitsdaten, ja. Da habe ich dann der Arzt, der nimmt Transaktionen vor, Blutzucker, Blutwerte und so weiter, oder halt entsprechende Hashes darauf werden dann gespeichert. Möglicherweise kann ich die Daten lesen, kann aber auch eigene Daten hinzuspeichern, wie zum Beispiel Fitnessdaten oder Körpertemperatur. Und die Krankenkasse zum Beispiel bekommt einen Lesezugriff. Ja, das heißt, Konstruktionen dieser Art sind eher Permission-Ansätze, haben teilweise auch ihre Berechtigung. Allerdings deutet sich schon zunehmend an, dass eigentlich gerade in diesem Bereich Public Blockchains mit Ethereum und so weiter, also die Dynamik ehrlich gesagt schon größer ist.
Jetzt ist ja vor kurzem der Libra-Coin von Facebook veröffentlicht worden, beziehungsweise die White Paper dazu. Könnte man das eben als so Konsortial-Blockchain einordnen? Weil die haben ja auch eine Association.
Ja, also das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel für eine Konsortial-Blockchain. Das heißt, es gab ja 28 Unternehmen, die sich zu erkennen gegeben haben, die diese Libra-Association mit Sitz in der Schweiz gegründet hatten. Und dann läuft momentan eben die Phase, wo man sich bewerben kann oder wo man sich melden kann, mit dem Ziel, dass es irgendwann 100 Unternehmen sind, die gemeinsam dann eben im Konsortium dieses Libra-Rechner-Netzwerk unterhalten. Es ist aber schon angedeutet, dass es durchaus denkbar wäre, aus dieser Konsortial-Blockchain früher oder später eine Public-Blockchain werden zu lassen über die Zeit hinweg. Aber ob das natürlich dann jetzt gemacht wird oder nicht, das steht in den Sternen. Mhm. Ja, aber es ist genau wie du sagst, ein tolles Beispiel.
Und was ist deine Meinung zu Libra? Denkst du, dass das Bitcoin den Drang ablaufen könnte oder wird das noch im Keim erstickt, bevor es überhaupt geboren wird?
Also da ist alles möglich. Das ist in einem sehr, sehr, sehr frühen Stadium. Das ist auch gar nicht so richtig zu durchschauen, wie die Geschichte ausgehen wird. Meine persönliche Meinung momentan ist, dass dass Facebook mit dem Libra-Konsortium eben mal ein an sich wirklich gutes Konzept etabliert hat. Dann haben die das vertextet, darüber nachgedacht, ein Testnetz programmiert mit durchaus signifikanten Ressourcen und haben das einfach mal in die Öffentlichkeit gegeben. Gut gemacht, aber natürlich noch nicht zu Ende gedacht. Und dann wird eben jetzt die Öffentlichkeit implizit aufgefordert, darüber zu diskutieren. Das ist ja auch geschehen. Und dann wird sich zeigen, inwiefern dieses gesamte Konstrukt sich noch formen lässt, in wann das dann tatsächlich umgesetzt wird, in welchem Land es umgesetzt wird, ob das gesamte Konzept Ecken und Kanten hat, die noch abgerundet werden und. Das weiß man noch nicht. Das heißt, man kann schon sagen, dass das Thema Libra bis heute eigentlich so eine Art Nebelkerze ist, die von Facebook einfach mal da rausgeworfen wurde, um zu gucken, was passiert. Also aller Startup, weil das Startup natürlich auch dann dreimal im Jahr anfängt, die Strategie zu ändern, zu pivoten, wie das so schön heißt, und um letztendlich zu schauen, wo ist die Möglichkeit, hier ein tolles Produkt auf die Beine zu stellen, weil das kann ich auf dem Reißbrett nicht machen.
Ja,
das hast du. Ja, und deswegen aber noch, Alexander, noch ganz kurz, also du hast ja nach meiner Meinung gefragt, also in Summe genau. Bin ich grundsätzlich relativ positiv eingestellt, weil es der Versuch ist, zumindest von der Dokumentenlage her. Ich weiß, es gibt die ganzen Schwierigkeiten mit Datenschutzverletzungen und so weiter. Da ist Facebook bekannt dafür, das ist klar. Wenn man das aber mal abstrahiert davon, ist es schon ein tolles Projekt, wo man versucht, ein gemeinsames Geld zu schaffen, länderübergreifend, vor allem die Leute im Blick habend, die Stand heute vom Finanzsystem ausgeschlossen sind. Und das sind immerhin, je nach Schätzungen, so ungefähr 1,7 Milliarden Menschen. Das sind Leute, die teilweise nicht mal in der Lage sind, eine Überweisung zu tätigen, weil sie kein Konto haben oder weil sie keinen Zugang zu einem Bankkonto bekommen. Und das Ziel von Facebook ist, diesen vom Finanzsystem ausgeschlossenen Personen eine Möglichkeit zu geben, in ein einfaches Finanzsystem eingebunden zu werden. Da ist auch überhaupt nichts Schlimmes dran, ganz im Gegenteil. Das Thema heißt Financial Inclusion und steht sowohl bei der UN als auch bei der Weltbank und auf allen nennenswerten internationalen Organisationen ganz oben auf der Agenda und gibt natürlich kleinere Fortschritte, aber Facebook hätte hier durchaus die Möglichkeit, mit dem Libra-Konsortium dieses Thema wirklich quasi über Nacht einen Quantensprung weiterzubringen. Und vor dem Hintergrund wiederum ist mir diese gesamte Kritik, die man Facebook gegenüber äußert, auch ein bisschen suspekt. Die wird oftmals auch geäußert, ohne das Thema richtig verstanden zu haben. Und zwar deswegen, Alexander, es wird ja kein neues Geld erzeugt, sondern es wird analog zu PayPal existierendes Geld neu verpackt und auf dem Blockchain-System gespeichert, ohne dass ein neuer Euro oder ein neuer US-Dollar oder eine neue Kryptowährung erfunden wird. Es ist eine neue Verpackung von verschiedenen Währungen, die gemischt neu verpackt werden. Da ist es wiederum anders als PayPal, aber es ist auf jeden Fall keine neue Währung, die hier erzeugt oder künstlich geschürft wird. Und deswegen gibt es viele Gründe von Leuten, die damit ein Problem haben, die aus meiner Sicht ins Leere laufen. Mhm. Allerdings muss man bestimmte Dinge an Facebook natürlich an Anforderungen stellen. Datenschutz, Identität, auch die 100% Deckung des Libras, dass die erhalten bleiben muss. Das sind alles Anforderungen, die richtig sind, die man auch aufrechterhalten muss. Aber trotzdem ist es aus meiner Sicht so, dass dieser irre Gegenwind, den Facebook da erfahren hatte, aus meiner Sicht nicht, also weder sinnvoll noch erforderlich ist.
Ja, okay, super. Jetzt hast du gerade angesprochen, dass dein Interesse mehr so zu Public Blockchains wieder geht. Wie kommt das?
Du, ich war von Anfang an Public Blockchain interessiert. Also das war ja auch vor 2014 da mit meinen Bitcoin-Studien damals der Einstieg. Ich habe immer nur versucht herauszufinden, wann welche Systeme machen, unter welchen Bedingungen sind. Und insofern bin ich da kein Extremist, wo ich sage, entweder oder, sondern es gibt bestimmte Systeme, die auf Permission-Blockchain-Systemen besser aufgehoben sind. Vielleicht ein Libra am Anfang, um einfach mal in den Markt zu kommen. Vielleicht aber auch unsere Medizin- und Gesundheitsdaten. Ja. Aber es gibt andere Aspekte, wo halt die Kryptowährungen oder die Public-Systeme eben auch ihre Rechtfertigung haben. Und da zeigt sich vor allem jetzt momentan eins, dass halt Ethereum Stand heute wirklich mit Abstand das am weitesten entwickelte Ökosystem ist, mit Abstand. Und da geht es gar nicht mehr nur noch darum, dass man da ICO-Projekte drauf notieren lässt, sondern die Leute sind gerade auch dabei, traditionelle Währungen in ERC-20-Contracts zu verpacken, also Dollar, Franken, Euro. Dann sind die dabei, Gold und Commodities auf Ethereum obendrauf notieren zu lassen. Und dann auch hier ganz toll, in Deutschland hat die BaFin jetzt schon drei Security-Token-Projekte genehmigt, wo man wirklich alte, hergebrachte Kapitalmarktkonstrukte, in dem Fall die Schuldverschreibung, verwendet hat und die auf Ethereum oder Stellar obendrauf notieren lassen durfte, mit Billigung von der BaFin. Das heißt, hier werden alte Regime mit neuen Technologien gekreuzt und es ist schon bemerkenswert, dass diese STOs eben auf Kryptowährungsbasis laufen und nicht, wie man es vor 2-3 Jahren erwartet hätte, auf Basis von irgendeinem Bankenkonsortiumssystem. Mhm. Ja. Und
Und ist jetzt der nächste Schritt, ich glaube, du hast das am Anfang schon so ein bisschen in den Raum geworfen, dass die Zentralbanken jetzt anfangen, die Währung, jetzt zum Beispiel den Euro, auch auf einer Blockchain auszugeben?
Also da muss man jetzt einen Tacken tiefer eintauchen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Geld. Ja, es gibt das sogenannte Zentralbankgeld. Bis das mal auf einer Blockchain landet, wird es noch eine Weile dauern. Allerdings gibt es das sogenannte Commercial Bank Geld, also quasi das Geschäftsbankgeld. Mhm. Das ist so die Analogie zu PayPal. Ja, PayPal ist ja auch Geld, ist aber kein Zentralbankgeld, sondern eben Commercial Bank Money und wurde halt von PayPal so frisiert, in Anführungszeichen, dass es eben im E-Commerce zum Beispiel perfekt einsetzbar ist. Und es liegt schon sehr nahe, dass man eben sagt, man nimmt Commercial Bank Money à la PayPal und verpackt das und bringt das auf Ethereum zum Beispiel obendrauf. Ja, in einem ERC-20-Format wird dann der Euro verpackt. Das ist der ganz normale Euro, ist kein Stablecoin mehr, sondern das Stablecoin plus E-Geld-Lizenz und dann kommt der Euro raus. Also es ist mehr als ein Stablecoin, es ist nämlich der Euro. Mhm. Das kommt, gibt es schon frühe Experimente und da brauche ich die Zentralbanken gar nicht unbedingt dafür, weil das mit dem E-Geld-Regime in Deutschland alles abschließend schon, also rechtstechnisch da ist.
Das heißt, man könnte dann, also wie kann ich mir das vorstellen? Wo ist der Unterschied zum Online-Banking? Also wenn ich jetzt in den Laden gehe, ich habe in meinem Handy einen NFC-Chip und ich kann bei Apple Pay meine Karte da speichern und dann halte ich meine Karte ans Lesegerät und zahle so. Wo ist der Unterschied zu dem, was du gerade beschrieben hast?
Ja, absolut, das ist genau die richtige Frage. Da fragt man sich natürlich, brauche ich das überhaupt? Und dann würde ich jetzt entgegnen, ja, ich brauche das und zwar aus folgenden Gründen. Euro ist hier letztendlich nichts anderes als ein Token auf dem Ethereum-Ökosystem, neben anderen Tokens eben auch. Ja, du hast zum Beispiel theoretisch übermorgen die Daimler-Aktie auf Ethereum-Basis oder ein ICO oder das BAT-Token und ähnliches. Und jetzt hast du alle möglichen Assets auf einem System und kannst die miteinander verrechnen. Das heißt, ich habe eine Plattform wie Ethereum und ich tausche zum Beispiel BAT-Tokens gegen Euro. Alles auf einer Plattform. Das heißt, es ist zum Beispiel perfekt für dezentrale Börsen. Dann zweitens, ich bin in der Lage, den Euro weltweit auf Ethereum-Basis zu verschieben. Also zum Beispiel von hier nach Argentinien in, 18 Sekunden. Ja, das geht so mit dem existierenden Finanzsystem nicht, aber ich habe den Euro von hier nach Argentinien verschickt in 18 Sekunden, funktioniert heute schon. Dann habe ich die Möglichkeit, den Euro Gegenstand von Smart Contracts werden zu lassen. Damit sind die Smart Contracts einsatzfähig im Bereich von Unternehmen, die in Euro zum Beispiel ihren Jahresabschluss buchen oder ihr Accounting machen. Ja, die wollen ja nicht Bitcoin buchen, sondern eben ihre Rechnung in Euro stellen. Das heißt, dadurch werden Smart Contracts in Euro notiert endlich einsetzbar für den B2B-Sektor. Und zu guter Letzt eignet sich Stand heute nichts so gut wie ein Blockchain-System, um diesen riesengroßen Bereich der Machine Economy anzupacken, nämlich dass früher oder später wirklich Billionen von Geräten am Internet hängen und dann eben auch beginnen, Zahlungsverkehr auszuführen. Ja, das ist eine Maschine oder ein Sensor, also die gesamte IOTA-Story. Und dazu brauche ich eben eine ein Zahlungsnetzwerk neuer Art und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das ein Blockchain-System sein wird, weil ich sehr unkompliziert über die Wallet-Generierung einer Maschine ein Private und ein Public Key zuteilen kann, damit man Gelder empfangen kann, als autonomes Auto zum Beispiel, und Gelder versenden kann. Ja. Und da ist Ethereum Stand heute am weitesten. Ich weiß auch, Ethereum hat ganz große Probleme, der Transaktionsdurchsatz ist zu gering, aber da gibt es auch Dutzende, fast schon hunderte Leute weltweit, die sich mit dem Thema tagtäglich beschäftigen. Deswegen glaube ich, dass gerade Ethereum dieses Thema früher oder später lösen wird, auch besser als andere Plattformen. Mhm. Ist übrigens komplementär zum Bitcoin, ja. Wenn Ethereum hier wichtiger wird im Sinne des Ökosystems, ist Bitcoin davon positiv betroffen, weil Bitcoin so eine Art digitales Gold sein könnte und Ethereum halt die Transaktionsplattform, um per Smart Contract Geschäftslogiken zu bauen, egal ob in Euro oder in sonst was.
Mhm. Alles klar, super spannend. Dann vielleicht noch als abschließende Frage, interessiert mich immer so, wie blickst du in die Zukunft? Bist du eher optimistisch, pessimistisch und vor allem, welche Entwicklungen oder Innovationen begeistern dich gerade am meisten?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also nee, ich bin natürlich optimistisch, ohne Frage. Ich meine, das Thema ist unglaublich spannend und es entwickelt sich unglaublich schnell und es macht auch sehr viel Spaß, weil es sind sehr viele schlaue, tolle, smarte Leute in dem Bereich und ich war letztes Jahr in Korea erstmalig auf so einer Konferenz. Also Leute, die noch nie gesehen in meinem ganzen Leben, aber ich konnte wirklich ab der Sekunde eins mit ihnen reden, weil wir mit dem ERC20 und dem so und so Format und Block hier und Smart Contract dort, da gibt es eine Basis, wo du weltweit mit Leuten, die du nie kennengelernt hast, sprechen kannst, weil alles halt in dem Fall technisch standardisiert ist. Das ist schon unglaublich faszinierend. Deswegen bin ich grundsätzlich positiv. Ich habe auch das Gefühl, dass sich hier im deutschsprachigen Raum das Thema sehr gut entwickelt. Auch hier die BaFin und der deutsche Staat macht aus meiner Sicht eine gute Figur. Man kann nur hoffen, dass diese Basis, die jetzt wirklich von tollen Startups in Berlin, Zürich und so weiter geschaffen wurde und jetzt auch ehrlich gesagt durch die Politik und durch die BaFin unterstützt wird zunehmend, dass das jetzt auch mal drin mündet, dass große Unternehmen, auch Politik und große Organisationen das Thema mal ernster nehmen und es ein bisschen befördern, weil es wirklich teilweise schade ist, dass manche wirklich tollen Startups dermaßen da am Hungertuch knabbern, weil einfach die Kunden fehlen, die Investoren fehlen und, weil einfach das Verständnis in höheren Entscheidungsetagen halt noch nicht so weit gediehen ist. Da kann man sich ein bisschen Sorgen machen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das schon eine tolle Sache.
Mhm. Ja. Und die zweite Frage war, welche Innovationen oder Entwicklungen begeistern dich gerade am meisten?
Ein gutes, das entwickelt sich ja auch weiter. Also was ich momentan mit am allerspannendsten finde, ist der riesengroße Bereich Kryptoassets, wo man jetzt sieht, dass das Thema Bitcoin erwachsen wird, vom Finanzministerium in Berlin auch konstruktiv reguliert wird. Ab dem 1.1. Dann müsste eigentlich das passieren, dass auch institutionelle Investoren in den Bereich einsteigen, also hier Family Offices und Ähnliches. Das deutet sich jetzt langsam alles an, ausgelöst durch die Gesetzesänderung jetzt vor ein paar Wochen. Das ist ganz spannend. Dann der zweite große Brocken, den ich unglaublich spannend finde, ist der Euro auf Blockchain-Basis. Egal, ob ich ihn auf einem Konsortial-Blockchain laufen lasse oder halt auf Ethereum-Basis, das ist einerlei, das ist beides faszinierend, weil dann der Euro Gegenstand von Smart Contracts werden kann. Und der letzte Punkt, der damit verbunden ist, ist das Thema Identität auf Blockchain-Basis. Das bedeutet, dass ich früher oder später überlegen werde, den Personalausweis auf eine Blockchain zu bringen als Staat. Dann geht es auch darum, Organisationen auf die Blockchain zu bringen. Das wäre das Handelsregister. Und jetzt aber das Wichtigste, nämlich den Bereich der Devices und Maschinen und IoT, dass ich ja dort auch früher oder später wirklich Millionen von Geräten habe, die eine gespiegelte Identität auf einem Blockchain-System haben werden und um letztendlich Transaktionen in Euro oder sonst was für eine Währung überhaupt erst ausführen zu können. Und deswegen ist dieses Duo Euro, von mir ist auch Franken, ja, aber oder US-Dollar ist egal, aber Euro und Identität auf Blockchain-Basis, das gemeinsam jetzt mal anzupacken in den nächsten 6 bis 9 Monaten, das finde ich unglaublich spannend. Ja. Und dann vielleicht noch der vierte Bereich, dieses ganze Thema DeFi, also Decentralized Finance, was ja durch die MakerDAO initiiert wurde oder auf, ja gut, gut. MakerDAO eben die Basis ist. Also das ist schon auch unglaublich faszinierend, weil hier nämlich nicht mehr nur noch der Zahlungsverkehr von den Banken weggezogen wird in die Technologie hier rein, sondern hier erkennt man, dass ehrlich gesagt ganze Geschäftsmodelle aus dem Finanzbereich durch die Technologie abgebildet werden können, also Kreditvergabe, Bondmärkte und ähnliches. Das ist unglaublich faszinierend und da bin ich auch gespannt, ob das jetzt mal nur so eine kleine Mikrobubble im großen Ökosystem ist oder ob sich das auswächst zu einem veritablen Ökosystem.
Okay, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und für die wertvollen Insights, die du mit uns geteilt hast. Auf jeden Fall werde ich die Links zu den angesprochenen Sachen, jetzt zum Beispiel die ITSA und das Blockchain Center, noch in die Shownotes packen. Also lieber Zuhörer, wenn du dich da genauer informieren willst, dann folg einfach den Link in den Shownotes. Dann danke nochmal dir, Philipp.
Gerne.
Und lieber Zuhörer, wir hören uns in der nächsten Woche.
Diese Folge wurde gesponsert von Coinmerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen.
Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.